Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wie reagiere ich darauf, wenn jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis oder bei der Arbeit an irgendwelche Verschwörungserzählungen glaubt und die auch noch verbreitet? Oder irgendwelche Falschmeldungen? Was mache ich da? Wie reagiere ich da? Und wie kriege ich vor allen Dingen diese Person dazu, dass sie irgendwie merkt, ich bin da auf dem falschen Dampfer? Das ist eine echt schwierige Nummer und ich habe das alles besprochen mit Ingrid Brodnik, denn sie ist Journalistin und Autorin. Ich habe sie gefragt, warum glauben manche Menschen eigentlich Dinge, die offensichtlich ja falsch sind?
Genau, es ist oft frustrierend, wenn man mit Verschwörungsgläubigen redet, weil die Fakten prallen ab. Und man macht dann Folgendes, man versucht noch mehr Fakten über die Person drüber zu schütten, bis sie einsieht, dass es falsch ist. Das Problem ist aber, Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen, die funktionieren ja nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern die funktionieren auf der emotionalen Ebene. Die sprechen Bedürfnisse an, zum Beispiel das Bedürfnis nach Gewissheit oder das Bedürfnis nach einer großen Erklärung. Das Problem ist, dass viele Menschen glauben, das hat etwas mit Intellekt oder derartigen zu tun. Wir sehen eher, zum Beispiel in der Corona-Krise, dass Angst ein großer Faktor ist. Es gibt eine Untersuchung des MCI, das ist eine Hochschule, die sah, Menschen, die mehr Angst rund um die Corona-Krise hatten, die glaubten auch eher Verschwörungserzählungen. Man kann davon ausgehen, dass solche Geschichten Leuten ein bisschen Halt geben. Zum Beispiel sagen die dann, der Bill Gates ist schuld und sie haben einen klaren Schuldigen gefunden. Oder vielleicht ist es leichter zu glauben, das Virus existiert gar nicht und zu hoffen, dass man einfach zum Leben normal zurückkehren könnte.
Wem wird denn überhaupt eine Expertise zugetraut und wem nicht?
Ehrlich gesagt, wenn es hier um die Emotionalität geht, wird der Person eine Expertise zugetraut, die das sagt, was ich glauben möchte. Wir sehen ja einerseits fragwürdige Stimmen, die null medizinischen Background haben und große Vorstellungen verbreiten. Wir sehen zum Teil auch Mediziner und Leute, die durchaus vom Fach kommen, die auch nachweisbar Falsches oder Dinge, die nicht von der Evidenz ganz unterstützt werden, sagen. Und da ist es so, dass wir alle dazu tendieren, jemanden dann als Experte einzuschätzen, wenn er in die gleiche Richtung wie wir tendieren. Ja. Das wurde schon vor Jahren gemessen, zum Beispiel von einem Wissenschaftler, der heißt Dan Kahan aus Yale und Kollegen. Das taucht immer wieder auf. In der Corona-Krise ist es aber besonders gefährlich, weil zum Beispiel Leute sich nicht an die Auflagen halten, weil sie keine Maske tragen, weil sie sich und andere gefährden.
Wie gehen wir denn jetzt am besten damit um? Also nehmen wir mal an, zum Beispiel bei uns im Freundeskreis gibt es jemanden, der Verschwörungsmythen verbreitet oder aus der Familie. Was mache ich da? Ich kann ja nicht sagen, ja, das ist alles Quatsch, du bist irgendwie blöd oder so. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung.
Genau, die wirkliche Herausforderung ist, in der Sache widersprechen, aber der Person Wertschätzung zu zeigen. Das Problem ist nämlich auch, dass man sehr schnell in einer Frontenstellung landet und dann fühlt sich das für die Person auch wie eine Attacke auf die gesamte Persönlichkeit an und das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand noch zuhört. Das heißt, der Spagat ist zu zeigen, du, ich schätze dich und ich finde grundsätzlich vernünftig, wie du bist und ich weiß, du bist ein guter Mensch, aber das stimmt so nicht. Und dann können sie gewisse rhetorische Tricks anwenden, wenn sie merken, sie stehen an. Ich gebe nur eine Empfehlung. Sie merken oft, mit Fakten kommen Sie nicht weiter. Drehen Sie den Spieß um, stellen Sie Fragen. Fragen Sie zum Beispiel, woher hast du das? Warum glaubst du gerade dieser Quelle? Wie fühlst du dich dabei? Weil man mit Fragen manchmal das Denken der Person inspizieren kann und mit Fragen ein Gespräch lenken und manchmal auch auf Unstimmigkeit hinlenken kann. Aber wichtig ist, Fragen stellen funktioniert natürlich auch nur dann, wenn eine Person ansatzweise bereit ist, auch noch kritisch über ihr Denken, zumindest ein bisschen nachzudenken.
Ich merke, worauf Sie hinaus wollen, dass es auch ein ruhiges Gespräch wird und irgendwie auch ein sachliches Gespräch, was im besten Fall zum Nachdenken anregt. Wie schaffe ich das? Das ist ja gar nicht so einfach, ne?
Ehrlich gesagt, es ist die größte Gefahr, dass man auch selbst es nicht schafft, weil man sich ja oft aufregen muss, weil es manchmal ärgerlich ist, wenn Menschen, die man liebt, Dinge erzählen, die einfach so falsch sind, manchmal sogar menschenverachtend, wenn es zum Beispiel antisemitische Verschwörungserzählungen sind. Und wenn etwas ganz Grobes, Gefährliches oder gar Radikales gesagt wird, würde ich das benennen, aber gleichzeitig sehr stark auf die rhetorische Abrüstung achten. Die Gefahr ist, dass man selbst hämisch reagiert, sagt, nimm den Aluhut runter. Und dann habe ich sehr viel Milch verschüttet. Ich erkläre das kurz. Es gibt eine These, die heißt der Nasty-Effekt. Das wurde in Untersuchungen festgestellt, dass wenn Beleidigungen fallen, sich das Thema erhärtet, die Polarisation findet zusätzlich statt. Aber wenn das jemand ist in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, wollen sie womöglich die Hand ausstrecken. Das heißt, sie wollen, dass die Person zuhört. Und darum ist es so wichtig, zwar sachlich zu widersprechen, aber diese Wertschätzung zu vermitteln. Und darum ist dieser erste Impuls, hart zu reagieren, manchmal ungeschickt. Er ist dann ungeschickt, wenn sie die Person noch erreichen wollen.
Also am besten erstmal kurz durchatmen und dann überlegen, wie ich das genau formuliere. Was ja auch eine schwierige Situation ist, was viele, viele kennen, ist, wir haben jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mit der Familie oder sowas. Und da schickt jetzt zum Beispiel der Onkel irgendwas Seltsames da rein. Wie reagiere ich da denn am besten?
Mich fragen das Leute immer wieder. Viele posten dann einfach in die Gruppe den Faktencheck. Manche steigen sogar aus der Gruppe aus. Mein Tipp wäre ein anderer. Versuchen Sie mal, die Person privat anzuschreiben als private Nachricht. Sie können zum Beispiel schreiben, du, ich habe gelesen, dass du das gepostet hast. Ich bin neulich auch darüber gestolpert und habe dann gesehen, das ist falsch. Hier findest du den Faktencheck. Warum? Wenn Sie das nicht vor der Gruppe machen, tut sich die Person womöglich leichter, das zu akzeptieren. Man fühlt sich vielleicht weniger bloßgestellt, wenn man das unter vier Augen macht. Und mein erster Tipp wäre immer, der Person eine sehr leichte Ausstiegsmöglichkeit zu geben, dass sie sagt, ach ja, da bin ich falsch gelegen, sorry. Das heißt, wir versäumen oft den Moment, wo jemand noch zurückrudern kann und einfach zugibt, ach ja, das war falsch, jetzt habe ich dazugelernt, danke.
Ja, das leuchtet ein. Also das kann man auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Aber was mache ich denn, wenn mir jetzt zum Beispiel was seltsam vorkommt und ich habe jetzt nicht diesen Faktencheck zum Beispiel oder es ist auch ein Thema, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, wie halte ich da denn dann was dagegen?
Wenn das im direkten Gespräch ist, ehrlich gesagt, werden Sie nicht alles wissen. Niemand von uns ist Experte für alles, selbst wenn Sie super gebildet und super informiert sind. Da würde ich auch die Frage empfehlen. Zuerst mal fragen, woher hast du das? Erstens, wenn Sie eine Frage stellen, gibt Ihnen das so 2-3 Sekunden zum Nachdenken, Ihre Gedanken sammeln. Und häufig kommt dann, das habe ich von dem YouTube-Account namens Die Wahrheit. Und dann würde ich sagen, naja, aber das klingt jetzt nicht so seriös, schauen wir uns den gemeinsam an. Das heißt, schaffen Sie sich eine Nachdenkpause mit Fragen und versuchen Sie dann so schrittweise die Logik des Ganzen oder die Seriosität der Quelle zu erörtern. Ich muss aber auch sagen, es gibt Falschmeldungen, die werden Sie in der Sekunde nicht aufdecken können. Das ist oft Arbeit. Wichtig ist, dass Sie auch nicht alles in der Sekunde aufklären müssen, sondern manchmal hilft es auch einfach zuzuhören und schauen, zu sagen, wir müssen uns die Quelle noch ansehen. Wichtig ist auch, Sie sollten nicht glauben, dass nur weil Sie in der Situation eloquent reagieren, dass immer alles sofort erreichen. Umdenken kann ein langsamer Prozess sein. Da geht es womöglich nicht um das eine Gespräch, sondern um viele Momente, wo Leute nachdenklich gestimmt werden.
Wenn ich jetzt öfter solche Diskussionen zum Beispiel mit einer mir nahestehenden Person habe und ich merke, ich komme da einfach nicht weiter, wie gehe ich denn dann am besten vor?
Sie sollten auf Warnsignale achten, nämlich wenn Sie merken, Sie kommen nicht weiter, kann es auch sein, dass sich jemand gerade radikalisiert, dass jemand zum Beispiel zunehmend sich abschottet von klassischen Medien, nichts mehr glaubt und auch es teilweise laut wird in solchen Diskussionen. Das sind alles Warnsignale. Und in solchen Fällen würde ich Ihnen sogar professionelle Beratung empfehlen. Es gibt zum Beispiel den Verein Zebra oder es gibt Sektenberatungsstellen, die mittlerweile sehr viele Freunde und Angehörige von Verschwörungsgläubigen beraten. Auch die haben oft nicht so die eine Methode und das klappt dann sofort. Aber es ist wichtig, wenn mir jemand am Herzen liegt und ich möchte mit der in Kontakt bleiben, ich möchte der womöglich auch helfen, dass ich mir Unterstützung suche, auch damit ich jemanden habe, der mir so ein bisschen den Rücken stärkt, weil es kann auch extrem belastend für die gesamte Familie sein, wenn man immer und immer wieder die gleichen Diskussionen führt. Holen Sie sich professionelle Hilfe, dafür sind diese Einrichtungen auch da.
Das sagt Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik. Wir haben uns angeschaut, was wir machen können, wenn jemand Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen glaubt und verbreitet, vielleicht aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, in der eigenen Familie, wie wir dagegen halten können. Und wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt in das Thema, das Buch, was sie geschrieben hat, heißt Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online, kommt übermorgen raus.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.